Ja, ich grüße euch auch alle ganz, ganz herzlich. Und für mich ist es das letzte Mal für dieses Jahr. Und von daher, weil nachher dann beim Abschieden, dann sieht man sich ja dann womöglich dann doch nicht oder nur die wenigsten. Dem einen oder anderen kann man noch die Hand schütteln und dem anderen wiederum nicht. Und deswegen verabschiede ich mich jetzt schon. Ich wünsche euch wirklich allen jetzt noch eine gesegnete, hoffentlich auch besinnliche Adventszeit, dann einen richtig schönen heiligen Abend, fröhliche Weihnachten und das alles im Aufblick auf unseren treuen Gott und Herrn, der doch nicht nur während diesen Feiertagen, sondern auch weit darüber hinaus, ja auch im Zentrum unseres Lebens stehen sollte. Und dann wünsche ich euch darüber hinaus ja dann auch schon wieder im neuen Jahr, ne, 2025, so flieht die Zeit, viel Kraft, viel Freude, viel Weisheit und vor allem gottesreichen Segen. Danke. Also wer gehen möchte, kann jetzt gehen. Ja. Ja, die heutige Botschaft, sie trägt den Titel, als aber die Zeit erfüllt war. Als aber die Zeit erfüllt war. Und Bibelkenner, die wissen natürlich sogleich, wo dieser Satz in der Bibel zu finden ist. Und diejenigen, die es nicht wissen, nun ja, die dürfen sich mit der Erkenntnis trösten, wer nichts weiß, der kann auch nichts vergessen. Aber im Ernst, diesen Titel, als aber die Zeit erfüllt war, finden wir im Galaterbrief. Im Galaterbrief Kapitel 4, und da lesen wir mal die Verse 4 und 5, und ich werde dann immer wieder mal auf Vers 4 dann zu sprechen kommen. Also Galaterbrief Kapitel 4, und wir lesen die Verse 4 und 5. Als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter dem Gesetz, damit er die loskaufte, die unter dem Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfingen. Beginnen wir zunächst einmal mit einer kleinen Einleitung, bevor wir auf diese besagte Bibelstelle zu sprechen kommen. Christen, die es mit der biblischen Botschaft und ihrem Glauben an das Wort Gottes ernst nehmen, ja, die gedenken an Weihnachten, ja, was denn? Der Menschwerdung Gottes, ne? Der Menschwerdung Gottes in seinem Sohn Jesus Christus. Aber da fragen wir uns, ja, aber kann man das wirklich so glauben? Dass sich dieser allmächtige Gott derart erniedrigt, um Mensch zu werden? Nun will ich jetzt gar nicht auf diese Menschwerdung so detailliert eingehen, denn das würde jetzt den Rahmen auch sprengen. Aber in aller Kürze sei gesagt, dass Gott als solches unsichtbar ist. Da Gott nämlich kein Mensch, sondern Geist ist. So heißt es im Johannesevangelium, da haben wir die Bestätigung in Kapitel 4, Vers 24, Gott ist Geist. Es ist ja sowieso grundsätzlich wichtig, dass wir auch jede Aussage entsprechend auch biblisch begründen. Ja? Und da haben wir die Begründung. Wenn wir sagen, ja, Gott ist kein Mensch, sondern Gott ist Geist, Johannes Kapitel 4, Vers 24, Gott ist Geist. Und das ist im Übrigen jetzt auch die Erklärung dafür, dass noch niemand Gott gesehen hat. Und dahingehend heißt es dann folgerichtig im 1. Timotheusbrief in Kapitel 6, Vers 16, 1. Timotheus, Kapitel 6, Vers 16, der allein Unsterblichkeit hat, der in einem unzugänglichen Licht wohnt. Mit anderen Worten, da kommt kein Mensch hin, ne? Die können vielleicht auf den Mond fliegen. Das Ziel ist auch noch auf den Mars irgendwann mal zu kommen. Ja? Aber zu Gott werden sie nicht kommen. Also auf diesem Weg nicht. Ja? Der ein unzugängliches Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat, den kein Mensch sehen kann. Ihm sei Ehre und ewige Macht. Also Gott ist Geist und Gott ist unsichtbar. Aber, jetzt kommt das große Aber, jetzt gehen wir in den Kolosserbrief und da steht nämlich in Kapitel 1, Vers 15, Kolosser Kapitel 1, Vers 15, oder geht es um den Herrn Jesus, ja? Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Hier erfahren wir also, dass dieser unsichtbare Gott, der ein unzugängliches Licht bewohnt, in Jesus Christus sichtbar geworden ist. Ja, der Herr Jesus, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Und bei diesem Bild, da handelt es sich nicht um eine billige Kopie oder gar um eine Fälschung, nein, sondern um das Original. Wir können hier auch von einem Spiegelbild sprechen. Und wenn ich in den Spiegel schaue, dann sehe ich mich selbst, ne? Auch wenn es mir vielleicht manchmal so vorkommt, dass ich jemand anderen sehe, aber in der Regel, und nicht in der Regel, grundsätzlich sehe ich mich selbst, wenn ich in den Spiegel schaue. Das heißt, das Bild im Spiegel ist identisch mit dem, der in den Spiegel schaut. Und so ist der Herr Jesus als das Bild, als das Spiegelbild Gottes selber Gott. Muss man nicht verstehen, darf man aber von Herzen glauben. Ja, und im Hebräerbrief, da geht es dann noch weiter, oder es zielt eigentlich in die gleiche Richtung, im Hebräerbrief in Kapitel 1, Vers 3 wiederum ist davon die Rede, dass der Herr Jesus die Ausstrahlung Gottes und der Abdruck des himmlischen Vaters ist. Hebräer Kapitel 1, Vers 3. Und auch das ist ein Beleg für die Gottheit des Herrn Jesus. Wenn der Herr Jesus der Abdruck des himmlischen Vaters ist, dann ist er selber Gott. So wie ja auch mein Fußabdruck zu mir selbst gehört und zu niemand anderen. Ja, und wenn des Weiteren davon die Rede ist, dass der Herr Jesus die Ausstrahlung der Herrlichkeit Gottes ist, dann zielt das in die gleiche Richtung. Denn genauso wie die Sonnenstrahlen selber Sonne sind, so ist auch Jesus selber Gott. Wenn mich die Sonnenstrahlen regelrecht zum Erglühen bringen, dann spreche ich ja auch nicht von einem Mondbrand oder einem Weinbrand, sondern von einem Sonnenbrand. Es war definitiv die Sonne, die mich verbrannt hat. Obwohl diese Lichtjahre über Lichtjahre von mir entfernt ist und ich in dem Sinne mit dieser nicht ansatzweise in Berührung gekommen bin. Ja, lehrt uns nicht bereits die Schöpfung und auch die damit verbundenen Naturgesetze, dass es einen Gott gibt? Wer alles nur so rein rational, so unter dem Motto, ich glaube nur das, was ich sehe, wer alles nur so rein menschlich und so rein wissenschaftlich verstehen will, der ist völlig weltfremd und ignorant. Ja, und ein weiterer starker Beleg für die Gottheit des Herrn Jesus ist schließlich Philipper Kapitel 2. Ich werde später noch darauf zu sprechen kommen und auch noch lesen, aber jetzt nicht. Ich sage es einfach nur. Philipper Kapitel 2, wo ja davon die Rede ist, dass der Herr Jesus, als er in der Gestalt Gottes war, also Gott selbst, die Herrlichkeit verließ, um Mensch zu werden. Nun, wie gesagt, eigentlich wollte ich diese Thematik jetzt gar nicht weiter vertiefen, was jetzt die Menschwerdung Gottes anbelangt. Da könnte man noch viel mehr zu sagen, sondern vielmehr auf diesen eingangs gelesenen Vers aus dem Galaterbrief zu sprechen kommen, um zu versuchen, diesen ein wenig aufzuschlüsseln. Also kommen wir auf diesen Text zurück, Galater Kapitel 4 und hier insbesondere Vers 4. Und dieser Abschnitt oder dieser Satz beginnt mit den Worten, als aber die Zeit erfüllt war. So, und das bezieht sich jetzt nicht auf eine 9-monatige Schwangerschaft oder auf einen freien Termin zum Kaiserschnitt, sondern darauf, dass Gott den Zeitpunkt der Geburt des Herrn Jesus fest beschlossen hat. Ja, in seiner Souveränität. Und zwar, wie wir an anderen Stellen erfahren, sogar, eigentlich sogar schon vor Grundlegung der Welt. Können wir nicht verstehen, ja? Aber so heißt es zum Beispiel im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 20, dass der Jesus schon vor Grundlegung der Welt erkannt, aber erst am Ende der Zeit offenbar gemacht wurde. Also, wir halten fest, der Herr Jesus ist Gott. Und als solches natürlich von Ewigkeit her, ohne Anfang und ohne Ende. Und bereits vor Grundlegung der Welt hat der himmlische Vater die Menschwerdung seines Sohnes beschlossen. Mit dem Ziel, dem Teufel die Macht zu nehmen und den Lohn der Sünde stellvertretend für die Menschen zu sühnen. Wie gesagt, da kommen wir gedanklich nicht mit. Aber ohnehin dürfen wir den Fehler nicht begehen oder dürfen wir nicht den Fehler begehen, ja, Gott ja auf ein menschliches Maß zu reduzieren. Das ist ja dieser große Fehler, den viele Menschen machen, ja, indem sie versuchen, Gott mit unseren Gedanken zu ergründen und letztendlich auf unser menschliches Maß zu reduzieren. Und da kommt man natürlich nicht klar mit. Gott ist Geist und als solcher weder Zeit noch Raum unterworfen. Für Gott ist morgen gestern, das hier dort und der Augenblick schon längst vergangen. Gott befindet sich außerhalb, weit außerhalb unseres dreidimensionalen Denkens. Die Kluft zwischen Gott und uns Menschen, die ist noch um ein Vielfaches größer als die Kluft zwischen einer Weinbergschnecke und mir. Ein zweidimensionales Wesen wird uns Menschen auch nicht verstehen. Ne? Der Regenwurm beispielsweise in meinem Garten, der hat keine Ahnung von Bern. Ja? Der hat keine Ahnung von der Gemeinde hier. Ja, gibt es uns deswegen nicht. Der Regenwurm wird es nicht erfassen können. Wenn der Regenwurm nur das glaubt, was er sieht und riecht, ist er ein armer Wurm. Ne? Ja. Und so ist das mit uns Menschen auch. In Bezug zu Gott. Und da bilden wir Menschen uns ein, Gott vollumfänglich verstehen, einordnen und eingrenzen zu wollen, wie weltfremd, wie ignorant und wie überheblich. Ich will mich jetzt aber nicht in den Details verlieren, sonst sind wir ja noch an Ostern mit Weihnachten beschäftigt. Ne? Aber Tatsache ist, so wie die Geburt des Herrn Jesus kein zufälliges Ereignis war, so war auch der Zeitpunkt seiner schier außergewöhnlichen Geburt von Gott bestimmt. Eben als aber die Zeit erfüllt war. Und Gott wusste, wann diese Zeit gekommen ist. Und ohne jetzt auf Details einzugehen, aber durch die Zeit der Griechen beispielsweise, ja, beziehungsweise der Hellenisten, wurde Griechisch damals zur Weltsprache, so dass die Apostel und die ersten Missionare auch keine sprachlichen Barrieren hatten. Durch die Römer rückte die Welt auch logistisch enger zusammen und es herrschte weitestgehend Ruhe im Römischen Reich. Es gab ein ausgeklügeltes Wegenetz und viele Schifffahrtsrouten, so dass die Apostel relativ schnell und sicher von A nach B kommen konnten. Jedenfalls zuverlässiger als heutzutage mit der Deutschen Bahn. Ne? Wobei ich das System der Deutschen Bahn gar nicht so schlecht finde, wenn ich das mal so einflechten darf. Also wenn Sie 15 Minuten zu spät zum Bahnhof kommen, sind Sie immer noch früh genug. Und auch das Umsteigen, das ist viel entspannter. In der Schweiz, da haben Sie vielleicht 8 Minuten, um den nächsten Zug zu erwischen. In Deutschland haben Sie 2 Tage. Das nenne ich eine gelebte Entschleunigung. Aber gut, das war nur am Rande. Weiter mit dem richtigen Zeitpunkt. In Israel war damals eine lebendige Messias-Erwartung vorhanden. Ja, man erwartete den verheißenen Erlöser, der das Land doch endlich von der römischen Besatzungsmacht befreien wird. Die Hinrichtungsmethode der Kreuzigung, denken wir an das Fluchholz, wurde in jener Zeit praktiziert. Und die 70 Jahrwochen aus dem Buch Daniel fielen mit in diese Zeit hinein, vor allem im Hinblick auf die gut 30 Jahre später stattfindende Kreuzigung. Kurzum, die Zeit war reif, um mit der Geburt des Herrn Jesus ein ganz neues Kapitel in der Welt- und Heilsgeschichte aufzuschlagen. Und nicht nur der Zeitpunkt der Geburt des Herrn Jesus, sondern auch der Geburtsort wurde von Gott ja längst vorhergesagt und nicht dem Zufall überlassen. Und das ist ja auch das Faszinierende an der Heiligen Schrift, dass alles so konkret vorhergesagt ist und nicht so schwammig und so nichtssagend wie die Horoskope, ne? Oder die Prognosen des Weltklimarates oder was auch immer. Ein Astrologe, ja, der hätte vielleicht prophezeit, irgendwo und irgendwann wird ein Mensch geboren und die Menschen von ihren Problemen befreien. Ja, und dann könnte man mutmaßen, auf wen diese Prophezeiung wohl zutreffen mag und um welche Probleme es sich handelt. Aber nicht so bei dem, was die Bibel prophezeit. Die Bibel sagt unverblümt, was das Problem des Menschen ist, nämlich seine Sünde, seine Gottesferne. Und die Bibel, sie sagt auch in allen anderen Dingen klipp und klar, was Sache ist. Und so heißt es in Micha Kapitel 5, Vers 1 in Bezug auf den Geburtsort des Herrn Jesus. Micha Kapitel 5, Vers 1. Und du, Bethlehem Ephrata, dass du klein unter den 1000 Schaften von Juda bist, aus dir wird mir der hervorgehen, der Herrscher über Israel sein soll. Und seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Ja, und hier wird ja sogar präzisiert, dass es sich um Bethlehem Ephrata handelt. Es gab nämlich noch ein anderes Bethlehem, nicht nur hier in der Nähe von Bern, ne? Hier gibt es ja auch eins, ne? Aber auch in Israel. Da gab es noch ein Bethlehem in Galiläa, beziehungsweise im Stammesgebiet von Sebulon. Aber hier ist klar und deutlich von Bethlehem Ephrata die Rede, das in Judäa lag und wo der Herr Jesus auch tatsächlich geboren wurde. Ephrata ist im Übrigen eine ältere Bezeichnung für dieses besagte Bethlehem, nachzulesen im ersten Buch Mose, Kapitel 35, Vers 19. Da haben wir den Beleg, 1. Mose, Kapitel 35, Vers 19. Und Rahel starb und wurde begraben am Weg nach Ephrata, das ist Bethlehem. Also, nicht irgendwo, irgendwer, irgendwie und irgendwann, sondern glasklare Vorhersagen, die man auf ihren Wahrheitsgehalt hin überprüfen kann. Ja, und nebst dem Geburtstag und dem Geburtsort waren ja auch die ganzen Umstände der Geburt von Gott längst vorhergesagt. So zum Beispiel die Flucht nach Ägypten. Wie es im Matthäusevangelium geschildert wird, können wir mal lesen. Matthäus Kapitel 2, die Verse 13 bis 15. Matthäus Kapitel 2, die Verse 13 bis 15, diese sogenannten Magier aus dem, wo kamen die jetzt her? Aus dem Morgenland, ne? Aus dem Morgenland waren ja in Bethlehem angekommen und dann sind sie dann wieder weggegangen. Und dann heißt es in Matthäus Kapitel 2 in den Versen 13 bis 15, als sie aber hingezogen waren, also diese Magier sind jetzt wieder zurück, siehe, da erscheint ein Engel des Herrn dem Josef im Traum und spricht, steh auf. Nimm das Kind und seine Mutter zu dir und fliehe nach Ägypten und bleibe dort, bis ich es dir sage. Denn Herodes wird das Kind suchen, um es umzubringen. Er aber stand auf, nahm das Kind und seine Mutter des Nachts zu sich und zog hin nach Ägypten. Und er war dort bis zum Tod des Herodes. Und jetzt kommt's, damit erfüllt würde. Und jetzt zitiert der Schreiber hier in dem Fall Matthäus aus dem Alten Testament, wo diese Prophezeiung eben geschrieben steht, nämlich in Hosea Kapitel 11, Vers 1, damit erfüllt würde, was von dem Herrn geredet ist, durch den Propheten, der spricht, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Wie gesagt, eine Prophezeiung aus dem Buch Hosea Kapitel 11, Vers 1. Und hier ist im Übrigen, da komme ich dann nachher noch drauf zu sprechen, von einem Sohn die Rede. Gott hat einen Sohn. Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Ja, und auch das Auftreten von Johannes dem Täufer wurde ja schon vorhergesagt. So in Maleachi, Kapitel 3, Vers 1, wo geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten und er wird den Weg vor mir herbereiten. Gut, und wer war jetzt dieser Bote? Lange Zeit, über Jahrhunderte hat man es nicht gewusst, ne, natürlich nicht. Ja. Aber dann, durch das Auftreten von Johannes dem Täufer. Und dann wird auch in Matthäus Kapitel 11, Vers 10, wird dann auf diese Stelle hier aus dem Propheten Maleachi Bezug genommen und auf Johannes den Täufer gedeutet. Ja, und wer bei all diesen detailliert erfüllten Prophezeiungen von einem Zufall spricht, der hat wahrlich einen sehr großen Glauben. Denn wer meint, nichts zu glauben, der glaubt nämlich nur, nichts zu glauben. In Wirklichkeit glaubt er nämlich wider aller Vernunft den Lügen Satans, der nicht umsonst der Vater der Lüge genannt wird. Ja, die Bibel ist voll erfüllter Prophetie, in welcher ein Zufall allein schon von der Wahrscheinlichkeitsrechnung her komplett ausgeschlossen werden muss. Und auch hier bei der Geburt des Herrn Jesus und was sein ganzes Wirken hier auf Erden anbelangt, ist kein Zufall im Spiel, sondern Gott bestimmt die Zeit, Gott bestimmt den Ort. Und Gott bestimmt auch die Umstände um all das Geschehene herum. Und somit gehen wir einen Schritt weiter und lesen nochmals hier aus dem Galaterbrief, Kapitel 4, Vers 4. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Zum einen ist hier also davon die Rede, dass Gott einen Sohn hat. Und wir hatten es eben gehört, ja, aus Hosea Kapitel 11, Vers 1. Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Und in Sprüche Kapitel 30, Vers 4 wird das bestätigt, dass Gott einen Sohn hat. Wie gesagt, wir müssen es ja biblisch begründen. Wir wollen nicht einfach eine These in den Raum stellen, ja. Sprüche Kapitel 30, Vers 4. Mal nur am Rande erwähnt, diejenigen, die sagen, Gott hat keinen Sohn, die sollen das beweisen anhand der Heiligen Schrift. Ja? Die sind in der Pflicht, was zu beweisen. Wir haben den Beweis, dass Gott einen Sohn hat. Hier, Sprüche Kapitel 30, Vers 4. Wer ist hinaufgestiegen zum Himmel und herabgefahren? Wer hat den Wind in seine Fäuste gesammelt? Wer hat das Wasser in ein Tuch eingebunden? Wer hat aufgerichtet alle Enden der Erde? Was ist sein Name? Oh, bis hierhin könnte man ja noch mitgehen und sagen, ja, was ist sein Name? Nennen wir ihn Allah, nennen wir ihn Manitou, nennen wir ihn Yahweh, ja, nennen wir ihn Gott oder was auch immer. Was ist sein Name? Und jetzt kommt's. Und was der Name seines Sohnes. Gott hat einen Sohn. Und in Psalm Kapitel 2, Vers 7 lautet es ähnlich, wenn dort geschrieben steht, mein Sohn bist du, ich habe dich heute
gezeugt. Nur mal am Rande, jede Religion, die behauptet, dass Gott keinen Sohn hat, glaubt nicht an denselben Gott. Geht gar nicht. Also, ob wir es verstehen oder nicht, aber die Bibel spricht in aller Deutlichkeit davon, dass der alleinige und einzigartige Schöpfer Gott einen Sohn hat. Und dieser ist zugleich der Gesalbte, der Christus, der Messias und der Erlöser der Welt. Ein Gott und doch zwei Naturen, eben als Gott und als Mensch, muss man nicht verstehen, darf man aber von Herzen glauben. Und dabei erinnern wir uns an den Anfang, in dem wir festgestellt haben, dass Gott Geist und unsichtbar ist, aber in Jesus Mensch und sichtbar wurde. Einfach herrlich. Also, Gott, der alleinige und souveräne Schöpfer, hat einen Sohn. Und deswegen und des Weiteren heißt es dann hier in unserem Text, ja, sandte Gott seinen Sohn. Das heißt, hier handelt es sich nicht um eine herkömmliche Geburt, sondern Jesus wurde von Gott gesandt, von Gott ausgehend geboren, so wie es in diesem Psalm, Kapitel 2, Vers 7 geschrieben steht. Heute habe ich dich gezeugt. Und dieses gezeugt hat nichts mit einer Geburt im herkömmlichen Sinne zu tun, sondern beschreibt mit menschlichen Worten die Menschwerdung Gottes. Von Gott gesandt. Jesus ist Gott. Ganz nach Philipper Kapitel 2, ich hatte es bereits erwähnt und jetzt will ich es mal lesen. Ganz nach Philipper Kapitel 2, die Verse 6 bis 11. Philipper Kapitel 2, die Verse 6 bis 11. Der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Geist nach wie ein Mensch befunden. Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Ja, bei der Geburt des Herrn Jesus handelt es sich um die Menschwerdung Gottes, so unbegreiflich das auch klingen mag. Als Mensch ist Jesus geboren worden, leibhaftig von einer Frau, so wie du und ich. Er hat auch diese diese Phasen durchmachen müssen. Ja, er musste gestillt werden, er lag in Windeln, ja, ich sage jetzt ganz einfach mal ganz salopp, er hat in die Windeln gekackt, ja, und so weiter und so fort. Er musste sprechen lernen, alles was dazugehört, das ist eine Erniedrigung. Eine Erniedrigung Gottes, wie es erniedrigender nicht mehr geht. All diese Phasen hat der Herr Jesus durchlaufen. Als Mensch ist Jesus geboren worden, leibhaftig. Aber als Gott ist er von Ewigkeit her, ohne Anfang und ohne Ende. Und somit weiter hier im Text, Galater Kapitel 4, Vers 4. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau. Und das wiederum ist eine Bestätigung der Jungfraugeburt, welche in Matthäus Kapitel 1 geschildert wird. Und da lesen wir mal diese Weihnachtsgeschichte aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 1, die Verse 18 bis 25. Matthäus Kapitel 1, die Verse 18 bis 25. Mit dem Ursprung Jesu Christi verhielt es sich aber so. Als nämlich Maria, seine Mutter, dem Josef, hier steht im Übrigen nicht, dem Josef, seinem Vater, steht ja nicht. Bei Maria steht Mutter, ne? Bei Josef steht nichts von Vater. Also man muss auch wirklich so die Details mal lesen, ne? Als nämlich Maria, seine Mutter,
dem Josef verlobt war, wurde sie, ehe sie zusammengekommen waren, schwanger befunden von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht öffentlich bloßstellen wollte, gedachte, sie heimlich zu entlassen. Während er dies aber überlegte, siehe, da erschien ihm am Engel des Herrn im Traum und sprach: Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn das in ihr Gezeugte ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Dies alles geschah aber, damit erfüllt würde, was von dem Herrn geredet ist durch den Propheten, der spricht: Siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden seinen Namen Immanuel nennen, was übersetzt ist: Gott mit uns. Josef aber vom Schlaf erwacht, tat, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich, und er erkannte sie nicht, bis sie einen Sohn geboren hatte, und er nannte seinen Namen Jesus. In der Bibelkritik, das kennen Sie sicherlich, ist ja immer wieder die Rede davon, dass es nicht Jungfrau heißen darf, sondern junge Frau. Aber mal unabhängig davon, dass die Übersetzung mit Jungfrau sehr wohl die richtige ist, wäre das junge Frau auch kein Problem und auch kein Widerspruch. Heißt es doch beispielsweise hier in Matthäus Kapitel 1, Vers 18, noch ehe sie zusammengekommen waren, mit anderen Worten, sie haben noch nicht miteinander geschlafen. Und dennoch ist Maria schwanger geworden. Des Weiteren heißt es, vom Heiligen Geist schwanger geworden, nicht vom Josef. Und das deckt sich mit dem von Gott gesandt. Ebenso dann Vers 20, wenn geschrieben steht, denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Also weder von einem Mann noch von einem Klapperstorch, ne? Sondern vom Heiligen Geist. Und in Vers 25 heißt es schließlich, er erkannte sie nicht. Und das nicht, weil Maria voll verschleiert war oder Josef seine Brille nicht fand, nein, sondern das bedeutet, er hatte mit ihr keinen Geschlechtsverkehr bis hin zur Geburt des Herrn Jesus. Alles klare Hinweise zur Jungfrauschaft Marias, völlig unabhängig ihres Alters oder irgendeiner Übersetzungsvariante. Ja, und im Lukas-Evangelium kommt das ebenfalls zur Sprache, als ein Engel der Maria die bevorstehende Geburt ankündigte und diese dem Engel antwortete: Wie kann das sein, da ich doch von keinem Manne weiß? Maria selbst bezeugt ihre Jungfräulichkeit. Ja, und wie genau die Bibel ist, das sehen wir dann auch im Geschlechtsregister bei Lukas. Da heißt es nämlich in Lukas Kapitel 3, Vers 23, und er selbst, Jesus, war ungefähr 30 Jahre alt, als er auftrat und war, wie man meinte, ein Sohn des Josef. Er war ein Sohn Josefs? Steht ja nicht. Er war, wie man meinte, ein Sohn Josefs. Ja, man hat es gemeint, logischerweise. Er war es aber nicht. Aber nicht, weil Maria fremdgegangen war, sondern weil sie vom Heiligen Geist schwanger wurde, geboren von einer Frau, aber von Gott gesandt. Und somit kommen wir auf den letzten Aspekt dieses Verses zu sprechen. Galater Kapitel 4, Vers 4. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, unter das Gesetz getan. Unter das Gesetz getan. Ja, und wem wurde denn das Gesetz gegeben? Den Juden, beziehungsweise dem Volk Israel. Das heißt, der Herr Jesus, er kam in seiner Menschwerdung als Jude auf diese Erde und er wurde in einem kleinen jüdischen Ort in Israel geboren. Und vor Grundlegung der Welt war klar, dass Gott in seinem Sohn als Jude und in Israel auf die Welt kommen würde. Und das ist jetzt auch der hauptsächliche Grund, warum sich Gott dieses kleine Israel erwählt, beziehungsweise ja sogar für sich erschaffen hat. Jesaja Kapitel 43, Vers 1. Wir suchen immer den biblischen Beleg für jede Behauptung. Ja? Jesaja Kapitel 43, Vers 1. Und nun, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel, du bist mein. Gott hat sich kein bestehendes Volk erwählt, weil es so groß, so mächtig, so sympathisch und so begabt war, sondern ein Volk für sich erschaffen. Was im Übrigen auch verdeutlicht, dass man sich bei Gott nichts verdienen und auch nichts erarbeiten kann. Israel hat sich seine Erwählung genauso wenig verdient wie die Gemeinde die ihrige. Und du und ich, ja auch wir haben uns unsere Erlösung nicht verdient. Das ist Gnade, liebe Geschwister. Gnade und nichts weiter als Gnade. Ja, und diese jüdische Abstammung des Herrn Jesus unter das Gesetz getan, wird ja dann auch durch das Geschlechtsregister im Matthäus wie auch im Lukas-Evangelium bestätigt. Und im Alten Testament, da heißt es darüber hinaus im Buch Sacharja, beim Propheten Sacharja in Kapitel 9, in den Versen 9 und 10, Sacharja Kapitel 9, Vers 9, Vers 10. Juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir, gerecht und siegreich ist er, demütig und auf einem Esel reitend, und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen der Eselin. Hier haben wir den jüdischen Bezug, ja, des verheißenen Erlösers, des Messias. So, und dann am Ende von Vers 10, und er verkündet Frieden den Nationen. Jetzt geht's über Israel hinweg, über Israel hinaus. Das ist nicht auf Israel beschränkt. Und er verkündet Frieden den Nationen, und seine Herrschaft reicht von Meer zu Meer und vom Strom bis an die Enden der Erde. Hier wird also nicht nur die jüdische Identität des Heilandes bestätigt, sondern sogleich, dass er der Friedenschaffende der ganzen Welt ist. Wer schafft Frieden? Die UNO? Nein. Wer schafft Frieden? Gott in seinem Sohn, Jesus Christus. Schon jetzt Frieden in unseren Herzen. Ja? Frieden nach seinem Wohlgefallen. Schon jetzt kann man diesen Frieden ja, teilhaftig werden. Bei allem Chaos und bei allen Kriegen um uns herum. In Jesus Christus haben wir Frieden. Ja? Und wie viel mehr gilt das dann auch global für die ganze Welt? Am Ende der Zeit. Bis dahin gilt es auszuharren. In aller Treue. Seine Herrschaft reicht von Meer zu Meer und bis an die Enden der Erde. Und damit komme ich zum Schluss. Weihnachten, liebe Geschwister, die Geburt unseres Herrn Jesus ist keine bloße traditionelle Geschichte, geschweige denn eine Legende, sondern Teil von Gottes einzigartigem Heils- und Erlösungsplan, um eine verlorene Menschheit zu retten, um ihnen eben diesen Frieden zu geben. Und so schließe ich mit Johannes Kapitel 3 und den Versen 16 bis 18. Johannes Kapitel 3, die Verse 16 bis 18. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte,
sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Amen. Ich möchte noch mit uns danken. Ja, Herr Jesus Christus, wir wollen dir wirklich von Herzen Dank sagen, dass wir jetzt auch in dieser Adventszeit, wenn wir jetzt ja auf dieses große Weihnachtsfest auch zusteuern, daran gedenken dürfen, dass du dich derart erniedrigt hast, dass du die Herrlichkeit beim himmlischen Vater als Gott selbst freiwillig verlassen hast, um auf Erden hinabzukommen, als Mensch, geboren von einer Frau, alle Phasen dieses Lebens hast durchlaufen lassen, bis hin bereits den Tod vor Augen, bis hin zum Kreuz von Golgatha, Herr, um uns mit Gott zu versöhnen, um uns diesen Frieden zu schenken, nachdem eigentlich die ganze Welt lechzt, ihn aber nicht bekommt. Wir danken dir, Herr Jesus Christus, dass wir, die wir heute auch hier versammelt sind, in dieser Gemeinde, hier in Bern, dass wir aus Gnaden diesen Frieden in unserem Herzen haben dürfen. Und wir bitten dich, Herr, gib du einem jeden von uns dahingehend auch Kraft zum Ausharren, aber auch die nötige Freude, um auch ein Zeugnis zu sein, ein sichtbares Zeugnis zu sein für die gottlose Welt um uns herum, ja, dass sie erkennen, dieser Mann, diese Frau ist einfach anders. Und der Grund bist du, einzig und allein, Jesus Christus. Und das, was du für uns vollbracht hast, beginnend mit deiner Menschwerdung bis hin zu deiner Himmelfahrt. Hab Lob und Dank dafür. Amen.